Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting. Bildungsdoc Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallihallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bildungsdoc Podcast. Heute wird es um das Thema Work and Travel gehen. Vielleicht auch noch ein bisschen den Fokus auf die ganze Corona-Sache, die können wir da auch ein bisschen drauf legen. Ansonsten habe ich wieder zwei wunderbare Gäste dabei und ich würde zuerst bitten, dich einmal kurz vorzustellen.
Hallo, ich bin die Arita. Ich bin 20 Jahre alt, war 2016-17 in den USA, habe dort ein Highschool-Jahr gemacht und komme gerade quasi frisch aus Australien wieder, wo ich für 10 Jahre Work and Travel gemacht habe.
Okay, dann gebe ich das Wort an dich weiter.
Hallo, ich bin Johanna, ich bin 18 Jahre alt, ich habe gerade mein Abitur gemacht und jetzt plane ich nach Kanada zu gehen, um dort Work and Travel zu machen.
Okay, hast du direkt erstmal irgendeine Frage an Arita zum Start?
Also ich glaube, meine erste Frage wäre so, wie die Anfangszeit ist, wie, also okay, du bist gerade gelandet, so die ersten 2 Wochen, wo man also noch gar keinen Plan hat und gar keine Kontakte, wie du dich da zurechtgefunden hast einfach,
was du da so gemacht hast. Mega gute Frage, und zwar, als ich angekommen bin, das war bei mir ganz besonders. Ich habe mich 6 Wochen vorher entschieden, okay, ich gehe jetzt wirklich nach Australien, habe daraufhin mit Bildungsdoc das gebucht, die haben mir den Flug gegeben und dann habe ich am Abend vorher mir so überlegt, oh, ups, morgen geht's nach Australien los. Und habe angefangen zu packen und mein Zeug zusammen gemacht, habe mich in Zug gesetzt, bin los, habe mich in den Flieger gesetzt und dann war so, du, das passiert gerade wirklich? Okay. Und dann bin ich angekommen und ich habe ja mit der Organisation eine Woche gebucht gehabt. Also die erste Woche war ich quasi vor Ort und habe dort Ansprechpartner gehabt, was für mich eine riesige Hilfe gewesen ist, gerade wenn man allein ins Ausland gehen möchte, für alles Mögliche. Und das war so, dass ich dort angekommen bin und dann haben die uns mit dem Shuttlebus direkt abgeholt. Und schon, ich habe Zwischenstopp in Dubai gehabt. Dort habe ich schon Leute von der Organisation getroffen auf dem Flughafen. Und mit denen bin ich dann zusammen zum Wake-up gefahren, was jetzt in Sydney war, wo ich angekommen bin. Und dann haben wir als erstes uns natürlich erstmal Nudeln gesucht. Weil was isst man auch, wenn man in Australien ist? Man kocht sich Nudeln. Und sind ein bisschen rumgelaufen. Und dann war auch bald schon mein erster Tag zu Ende. Ich habe zwischendurch eine Stunde Mittagsschlaf quasi gemacht, damit ich kein Jetlag habe. Bin dann wieder aufgestanden und habe bis 2 Uhr früh gefeiert. In der Bar, die unter Make-up ist. Und dann hatte ich auch nie einen Jetlag.
Und also Tipp gegen Jetlags, feiern gehen.
Kein Scheiß. Okay. Also wirklich, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das. Gerade lange wach bleiben. Also zwischendurch kurz schlafen und lange wach bleiben. Weil das habe ich auch in meinem Highschool-Jahr gemacht. Da bin ich auch angekommen gegen 22 Uhr oder so. Und war dann bis 2-3 Uhr früh, habe ich mit meiner Gastfamilie gesessen und wir haben gequatscht. Und dann bin ich am nächsten Morgen um 10 Uhr aufgewacht. 0 Jetlag. War richtig cool.
Perfekt.
Ja, auf jeden Fall. Und danach, am nächsten Tag, haben wir uns dann mit der Organisation direkt getroffen. Und die haben uns ein Einführungsgespräch gegeben quasi, wo sie uns so gesagt haben, okay, hier ist eure SIM-Karte, das und das machen wir jetzt die nächsten Wochen. Und du hast ja alle möglichen Leute mit dabei. Also wir hatten Leute, die aus dem asiatischen Raum kamen, die hatten 2 Amerikaner mit dabei, die witzigerweise 28 und 30 waren. Die ältesten Teilnehmer, die da je mitgemacht haben, mit sehr gute Freunde dann am Ende auch von mir jetzt geworden. Und dann war die Woche, haben wir, Gott, was haben wir alles gemacht? Wir sind wandern gegangen in Sydney, also wandern in Anführungsstrichen, halt, sind am Strand lang gelaufen mit der Organisation, haben Känguru-Burger gegessen.
Wie war das?
Ich hab's nicht gemacht. Okay, dazu muss man aber wissen, dass ich genau vorher, wir waren nämlich auch in einem Wildlife Center, also Wildtiergehege quasi. Und das machst du auch mit der Organisation und da waren Kängurus und die kannst du theoretisch füttern. Praktisch hatte ich nichts dabei, aber alle anderen haben mich drumherum und ich habe mich halt hingehockt und angefangen mit dem Känguru zu reden. Alle haben mich für bekloppt gehalten und dann ist das Känguru zu mir gekommen und ich habe so angefangen so unter den Arm so zu rubbeln quasi wie so, also so zu streicheln wie ein Hund und dann ging es flop. Erster Arm auf meinen Arm, flop, zweiter Arm auf meinen Arm. Und dann davon gibt es auch noch Bilder und Videos, wie dieses Känguru mit seinen Pfoten in meinen Kopf und in meine Haare rein, die verwurschtelt und mir ein Küsschen auf die Stirn gegeben hat.
Niedlich.
Unglaublich.
Und danach Känguru-Burger. Okay, das kann ich absolut verstehen.
Genau, Dankeschön. Das war auch meine Meinung. Ja, und auch angeboten wurde, weil du auf die zweite Woche eingegangen bist, ich habe dann dort in dem Hostel das verlängert. Mhm. Und habe aber gleichzeitig mit der Organisation für $600 einen Trip gebucht, das Surfcamp. Würde ich auch jedem empfehlen. Das war dann in der dritten Woche, nachdem ich dort angekommen bin, habe ich gleich erstmal Bauch in die Sonne gehalten, mich total verausgabt beim Surfen. Also das kann ich auch jedem empfehlen. Aber generell mit Organisation, du machst SIM-Karte, du bekommst dein Bankkonto, da helfen die helfen dir, dein Resume zu schreiben, also deinen Lebenslauf, und zeigen dir, wo du dich bewerben kannst und was für Apps sinnvoll sind in Australien, in diesem ersten Gespräch quasi.
Was war denn so dein erster Job?
Das hat tatsächlich relativ lange gedauert, aus dem Grund, dass ich sehr, sehr picky war. Kann sehr, sehr schnell gehen. Also ich habe auch der junge Mann, mit dem ich mich dann später zusammengetan habe, der ist nach Australien gekommen, hat gesagt, okay, hier irgendeinem Hostel angesprochen, was machst denn du, sag mal. Und er hat gesagt, ja, ich arbeite da und da. Okay, gib mir mal den Kontakt.
Mach ich auch.
Genau, hat angerufen, hat am nächsten Tag Job gehabt, angefangen zu arbeiten. Das gibt's genauso. In meinem Falle, ich wollte was machen, wo ja, ich ein bisschen mehr verdiene als Mindestlohn, was $24 sind. Und auch aus der Stadt raus. Und daraufhin habe ich erstmal dann in Sydney war ich noch 2 Wochen lang und habe dann am Dienstag so entschieden, okay, ich finde ja keinen Job, der mir passt. Ich fliege jetzt morgen nach Melbourne. Bin am nächsten Tag nach Melbourne geflogen, habe am Abend den Flug gebucht und war dann dort noch 10 Tage und habe in einem Hostel vor mich hingebummelt. Und dort habe ich dann, nachdem ich das Hostel gewechselt habe, eine junge Frau kennengelernt und die hat gesagt, hier, du, ich kenne jemanden, der ist gerade in Mildura, wo es ganz viele Farmen gibt und so. Daraufhin habe ich da angerufen und habe gesagt, hier, kannst du mir mal die Nummer geben? Und die hat gesagt, hier, hatte ich die Nummer, habe ich da angerufen, habe gesagt, sag mal, habt ihr noch wen? Und er hat gesagt, ja, komm her, wir suchen dir was, da ist dein Zimmer, bring genug Geld mit. Das ist generell wichtig, wenn man irgendwo Neues hingeht, innerhalb von 2 Wochen wird einem quasi in Anführungsstrichen garantiert, dass man einen Job bekommt. Aber trotzdem genug Geld im Prinzip noch mit haben, um dann dort das zu bekommen. Das ist sinnvoll, nicht unbedingt nötig, aber es wäre sinnvoll. Dann bin ich mich dort angekommen und dann habe ich auch, ich glaube, 3-4 Tage später meinen Job gehabt, was ganz komisch, ich weiß nicht richtig, wie ich es bezeichnen soll. Ich bin 8 Stunden lang am Tag über ein Feld gelaufen und habe Plastikmesser in den Boden gesteckt. Ein Hoch auf Umwelt.
Oh Gott.
Ja, nee, die haben nämlich die Plastikmesser genommen, um zu markieren, wo die jetzt für die Weinreben, also das war Vineyard Work, heißt das, zu markieren, wo die Weinreben gepflanzt werden sollen. Ja, ganz besonders.
Stranger Job.
Ganz genau. Und genauso, aber auch du machst ja die Pfosten, wo die Weinreben und so dran sind. Das war der erste Job. Und dann anschließend habe ich gleich zweiten Job gemacht, was auch wieder Vineyard Work war. Und zwar hast du deine Pflanzen und da hängen immer ganz viele Äste runter. Und diese Äste müssen genommen werden, reingesteckt und wieder hoch. Und das habe ich dann für die nächsten paar Wochen gemacht. Dann, ja, zwischendurch ganz viel Schwarzarbeit, das dürfte aber keinem sagen.
Nein, das theoretisch ist natürlich.
Theoretisch natürlich. Nee, das machen ganz viele tatsächlich. Das ist auch gar nicht verwerflich, wenn man noch mal ein bisschen, das ist Cash in Hand, das ist wie wenn ihr eurer Oma beim Rasenmähen helft.
Ja.
Das ist genau das Gleiche, bloß halt für Fremde. Das ist aber auch zum Beispiel über das Hostel gelaufen. Da hat das Hostel dann auch nichts davon, ja, sondern nur ich selbst, wenn es dann doch mal ein bisschen knapp wurde.
Okay, cool. Also war es so hauptsächlich so Plantagenarbeit oder hattest du irgendwie eine Empfehlung, wenn man sagt, okay, ich will irgendeinen speziellen Job machen? Also ich möchte jetzt zum Beispiel nach Kanada und ich würde voll gerne Skilehrer machen da. Deswegen mache ich jetzt auch so eine Skilehrerausbildung und ja, hättest du eine Empfehlung, wenn man irgendeinen speziellen Job haben möchte, weil du, keine Ahnung, den irgendwie unbedingt haben möchtest oder da irgendwas Besonderes kannst oder so. Hast du auch sowas gemacht in der Richtung?
Also erstes Mal, wenn du es willst, dann kriegst du das auch hin. Du gehst dahin, du rufst die an und sagst, hier, ich bin die und die Person, ich kann das und das, ich bin ein großartiges Mitglied für ihr Team, wenn ihr mich nehmt. Und was halten wir davon, wenn wir das einfach mal ausprobieren? In vielen Fällen wird dann gesagt, okay, komm sie mal her, wir gucken uns das mal an. Und wenn man einen speziellen Job möchte, ich würde grundsätzlich empfehlen, wenn man die Möglichkeit auf einen Job hat, nehmen. Und dann kannst du parallel immer noch weitersuchen.
Ja.
Wenn man was Bestimmtes möchte, dann ruht man sich darauf nicht aus und dann sagt, okay, ich möchte genau an den Ort hin. Dann sagt man zum Beispiel, wenn jetzt Skilehrer, du gehst in den Skiresort und suchst dir dort, versuchst dort reinzukommen. Und wenn du es nicht sofort schaffst, arbeitest du halt erstmal im Café, was im Skiresort ist. Und dann arbeitest du dann eine Weile und dann lernst du vielleicht irgendeinen Skilehrer oder so kennen. Und dann kannst du diesem Skilehrer sagen, hey, weißt du was, ich würde super gerne bei euch arbeiten. Und dann sagt der Skilehrer, ach, du bist mir so sympathisch, ich gebe dich mal weiter an Personaler, was weiß ich.
Ja.
Also so habe ich viele meiner Jobs bekommen. Das über, also persönlich ansprechen, das ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg, wenn man so sagen möchte. Also bei mir war es nicht so, dass ich einen bestimmten Job machen wollte, sondern ich habe immer das genommen, was gerade gekommen ist, was mir das Leben auch sehr leicht gemacht hat. Und mein bestbezahltester Job, den ich auch am meisten geliebt habe, das war auf einer Solarfarm. Und dort habe ich 6 Wochen lang Solar, also naja, ich habe Kabel hinten an die Solarblätter befestigt, damit keine, die wollten da Schafe drunter machen, damit die Schafe sich nicht selbst erhängen, wenn die da langlaufen quasi. Das ist sehr morbide, aber das ist es halt.
Muss jemand machen.
Ganz genau, ganz genau. Und da bin ich hingekommen, weil in meinem Hostel der junge Mann, von dem ich gerade gesprochen habe, mit dem ich dann zusammengekommen bin und auch 8 Monate zusammen gereist bin, der hatte da Verbindungen hin und da sind wir dann zusammen hingegangen. Ich hatte ein bisschen Stress mit den Mädels im Hostel, war meine eigene Schuld im Prinzip, weil wir hatten das Problem, dass wir 4 Menschen waren in einem Zimmer und aber nicht so richtig viel Platz hatten. Daraufhin lagen meine Klamotten überall rum und das fanden die halt nicht so witzig. Und dann statt das Problem mit mir anzusprechen, gab es halt so das typische Mädchendrama und daraufhin habe ich gesagt, Leute, rutscht mir einmal meinen Buckel runter, ich gehe jetzt. Weil die Möglichkeit hast du immer. Das ist das, was so großartig ist an einem Work-and-Travel-Jahr. Sobald du das Gefühl hast, okay, entweder ich habe jetzt Bock auf was Neues oder irgendwie mir gefällt das gerade hier nicht mehr so, du bist wieder zurück bei uns. Ich habe Bock auf was Neues. Weißt du? Du kannst einfach gehen und das ist großartig. Und so bin ich dann zu ihm und der hat dann dort Kontakte hingehabt und dann waren wir eine Woche später auf der Solarfarm.
Und das war auch ein Work-and-Traveler, den du einfach im Hostel hingestellt hast?
Genau, das war in einem Work-and-Travel-Hostel, der heißt Leo. Das wird noch wichtig für die folgenden Geschichten sein. Genau, der war schon ein Jahr in Australien gewesen zu dem Zeitpunkt, oder ist schon ein Jahr in Australien gewesen zu dem Zeitpunkt, ist zwischendurch zurück nach Deutschland, ist wieder hin und ist 7 Monate in dem Hostel gewesen und hatte auch wieder Bock auf was anderes. Und daraufhin haben wir eine Woche zusammen Urlaub gemacht und dann sind wir auf die nächste Solarfarm gefahren.
Klingt auf jeden Fall cool, ja?
Ja.
Dann, was hast du noch so für berufliche Erfahrungen gesammelt oder war das schon, sag ich mal, alles, was es so gab oder was du erleben konntest?
Naja, vielleicht was für die Solarfarm noch sehr interessant ist, ist, dass ich dort pro Woche 2.500 Dollar verdient habe, was etwa 1.700 Euro sind. Und das war echt ein großartiger Job. Es war knochenhart, muss ich ehrlich sagen. Wir haben bei 45 Grad in der Sonne 10 Stunden am Tag gearbeitet und das mit, also es war unglaublich repetitive, also wiederholend. Du hast die ganze Zeit die gleiche Bewegung gemacht und das geht einem irgendwann sehr, sehr, ja,
auf die Nerven.
Ja, genau. Dankeschön, ich wollte das jetzt gut ausdrücken. Es wird einfach sehr, sehr anstrengend. Und da habe ich angefangen, Hörbücher zu hören und mich da weiterzubilden, was mega geil war. Ich habe jetzt in dem Auslandsjahr 25 Bücher gelesen und gehört, einfach dadurch, dass ich unglaublich viel Zeit hatte und weil ich mich selbst abgelenkt habe während der Arbeit. Es ist schwer, auf die Solarfarm zu kommen, aber gerade wenn man schon vorherige Berufserfahrungen in die Richtung hat oder jemanden kennt, der auf der Solarfarm arbeitet, dann kommst du rein. Das musst du halt hinkriegen. Aber es ist möglich. Es ist schwer. Es ist richtig schwer. Kommt 5% der Backpacker hin. Aber es ist möglich.
Aber es lohnt sich auf jeden Fall.
Es lohnt sich.
Das Struggle lohnt sich sozusagen.
Ja, also ich habe in den 6 Wochen, die ich da war, das ist immer wetterabhängig natürlich. Wenn es Regen ist, dann können wir nicht rausfahren. Das heißt, wir arbeiten weniger, weil es eine aktive Solarfarm ist. Wir arbeiten an aktiven Solarpanels. Das bedeutet, wenn dort Regen ist und wir mit irgendwas dort versehentlich ins falsche Kabel ein bisschen reinschneiden, dann aus die Maus, ne? Deswegen erlauben die das überhaupt nicht, bei einem Tropfen Regen sofort rein. Alle, auf der ganzen Solarfarm. Und, na, habe ich die Frage vergessen.
Du hast die Frage gut beantwortet, sage ich mal. Jetzt kommt aber für mich so die Frage, überleg mir, ja, war ein cooler Job. Was hast du da mit dem ganzen Geld gemacht? Erzähl mal so, was so der Travel-Aspekt deiner Reise gewesen ist.
Ja, also Bei uns war es so, dass ich durch Leo, ich habe ihn kennengelernt, als er sein Auto noch nicht hatte, aber er hat sich ein Editionist Land Cruiser gekauft. Mhm. Für 20.000 australische Dollar, was eine gigantische Stange Geld ist. Und das Geld, was wir dann dort verdient haben, haben wir zum einen in ein Dachzelt zusammen investiert. Mhm. Das war ein Alu-Cap. Das hat uns 5.250 Dollar gekostet, anstatt 5.900, weil wir genau in der richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Ganz genau. Muss man nicht machen. Also die Leute, die zum Beispiel nach Australien gehen wollen und ein Dachzelt haben wollen, die sollten definitiv zum Beispiel, Gott, wie heißen die? Ich habe vergessen, wie die heißen. Es gibt auch eine billige Version quasi. Und wir haben aber in die teure investiert, weil das ein Aufklappzelt war. Das Teil unseres Geldes hingegangen. Dann viel Essen. Wirklich viel Essen. Weil Essen sehr, sehr teuer ist. Und wir am Anfang noch nicht sinnvoll mit dem Essen, mit dem Geld umgegangen sind. Weil, wo es um die Lebensmittelbeschaffung ging. Und auf der Solarfarm war es auch so, dass wir irgendwo um nirgendwo waren. Die Stadt, die hatte, ich glaube, 25 Einwohner. Plus die 250 Solarfarmarbeiter, die da waren, Teilzeit. Und dort war das Essen einfach sehr teuer. Ansonsten ist ein großer Aspekt für uns Sprit gewesen. Wir sind 26.000 Kilometer gefahren mit diesem Auto. Und der hat im Schnitt zwischen 13 bis 17 Liter pro 100 Kilometer gebraucht und haben dann insgesamt zwischen 5.000 bis 6.500 Dollar für Sprit ausgegeben. Also wirklich, Essen ist ein großer Aspekt gewesen. Wir hatten Reparaturen an dem Auto. Da ist das Geld hingeflossen. Und wir hatten die grandiose Idee, uns einen Hund zu kaufen. Genau. Muss man sich auch mal überlegen. Also wir waren in Kangaroo Valley und es hat geregnet und wir hatten nichts zu tun. Und daraufhin sind wir in einen Hundeschelter gefahren und haben uns dort die Hunde angeschaut. Und rückblickend war das wohl nicht die klügste Idee. Aber wir haben dort einen anderen Hund gesehen, den wir super toll fanden, weil Leo wollte schon immer gerne einen Hund haben. Und wenn wir zu zweit sind und auch mit arbeiten, geht es voll, wenn einer kürzer arbeitet, der andere länger, damit genug Zeit mit dem Hund verbracht werden kann. Deswegen war das okay, weil wir hatten geplant, ich hatte tatsächlich geplant, mit Leo erstmal mehr oder minder für immer zusammen zu sein zu dem Zeitpunkt. Das hat Corona dann leider doch ein bisschen anders gestaltet am Ende. Aber auch aus eigener Wahl, das war nicht Corona der Hauptgrund. Aber wir sind dann dorthin und haben den Hund gesehen und sind mit ihm ein bisschen rumgelaufen. Das war ein relativ großer Hund und der ist aber mit dem Auto nicht klargekommen. Daraufhin haben wir uns noch die Welpen angeschaut, weil als wir zuerst in diesen Hundeschutz reingekommen sind, war es nämlich so, dass dort so ein Käfig war und da waren drei Hunde drin. Es war ein nach oben offener Käfig und unser Hund, der hieß dann Jackson, wie Michael Jackson, der war in dem Käfig drin und hat uns so gesehen, hat sich übelst gefreut und ist in den Käfig hochgeklettert. Das habe ich auch noch nie gesehen. Der ist mit den Pfoten in diese Streben rein und ist nach oben. Und dann habe ich ihn so nach hinten kippen sehen und habe mich runter und habe ihn sofort hoch an meine Brust genommen. Und Leo stand sich nicht mehr, halt, das kannst du doch nicht machen, hat den Hund genommen und zurück in den Käfig. Also nicht geworfen, aber sehr schnell zurückgepackt. Damit war das auch erstmal vorbei und dann haben wir drüber nachgedacht und sind wiedergekommen am nächsten Tag und haben gesagt, sag mal, können wir auch nochmal den anderen Hund sehen? Und daraufhin haben sie halt Jackson rausgebracht, der zu dem Zeitpunkt noch Carl hieß. Wer nennt einen Hund Carl? Mal ehrlich.
Das sind die wichtigen Fragen, die jetzt hier kommen.
Ganz genau. Aber ist auch egal. Dann haben wir den gesehen und der musste noch kastriert und gechippt werden. Und dann haben wir halt ernsthaft überlegt, okay, machen wir das jetzt oder nicht? Und dann haben wir uns dafür entschieden, sind am nächsten Morgen wieder hingefahren und haben ein Downpayment, also eine Anzahlung gemacht für 100 Dollar. Die habe ich dazu gegeben und dann am Freitag, also irgendwie 3-4 Tage später, war er dann kastriert und durfte an uns gegeben werden. Und dann haben wir nochmal weitere 300 Dollar, also allein dafür sind nochmal 400 und dann kam noch Essen, was weiß ich was. Also sind sicher nochmal 1.500, 2.000 Dollar in diesen Hund geflossen.
Genau. War sich bestimmt gelohnt, oder?
Auf jeden Fall.
Es war, glaube ich, eine schöne Experience, da zu dritt durch die Kante zu düsen.
Ich muss euch sagen, für mich persönlich, ich empfehle keinem Backpacker, der nicht plant, für immer in Australien zu bleiben, einen Hund sich zuzulegen. Mhm. Es ist unglaublich anstrengend. Du darfst in keine Nationalparks rein. Da steht eine sehr, sehr große Strafe drauf. Das darfst du nicht machen. Und du hast einfach immer Probleme damit, weil du hast die großartige Möglichkeit, Free Camp Spots in Australien zu haben. Du hast eine App, die heißt Wiki Camps und die zeigt dir ganz viele Orte an, wo du kostenlos stehen kannst mit deinem Auto. Und das ist geil, weil du hast null Mietkosten. Du musst kein Caravanpark, kein Hostel, kein gar nichts. Du hast nur deine Spritkosten.
Und das ist eine richtig gute Sache auf jeden Fall.
Ja. Das ist mega geil, mega geil. Also wir haben da 6-7 Monate lang haben wir das halt genutzt. Und das macht halt sehr schwer mit dem Hund. Weil du kannst da überall oder an vielen Stellen nicht hin. Und dann hast du immer noch, dass der Hund nicht wegrennt, dass er nicht vom Krokodil gefressen wird. So traurig es ist, das ist ein ernsthaftes Problem in Australien, dass ständig Hunde vom Krokodil weggeschnappert werden. Ja. Ja.
Und vor allem, was macht man mit dem Hund nach dem Jahr oder so?
Genau, wir haben halt
kommt einen Plan, zurück, ja.
Dort zu bleiben. Deswegen war das eigentlich nie, wir haben, ja, die stand nie außer Frage. Dann kam es, okay, selbst wenn wir zurück wollen, dann trainieren wir ihn drauf, dass der auch in einem Käfig eine Weile klar kam. Und dann kam Corona. Und dann war so die Entscheidung, okay, wir können ihm das nicht antun, jetzt 3-4 Flüge hintereinander, geht nicht. Und dann haben wir rausgekriegt, dass es ein Staffordshire ist. Mixed Staffordshire, die sind in Deutschland auf der illegalen Liste, durfte also gleich gar nicht eingeführt werden. Und dann haben wir ihn schlussendlich an eine Familie abgegeben, die, wo der Familienvater im Rollstuhl gewesen ist. Und die hatten ganz, ganz Probleme, einen Hund zu finden, der mit diesem elektrischen Summen klarkam. Hm. Aber dadurch, dass wir Jackson quasi Schock geprägt haben, also wir haben mit ihm alles gemacht, der war immer überall dabei. Unser Auto war sehr laut, wir haben im Auto Musik gehört, ich habe zwischendurch Feuerwerk angemacht, weil das soll man ja mit Welpen machen, damit die lernen, okay, Feuerwerk ist nichts Schlimmes. Alter, der hat ihn trinken und gepennt, währenddessen ein lautes Feuerwerk quasi im Auto war. Das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Oder wir haben auch, wir haben Stühle gebaut aus Ölfässern und da saß der auch daneben. Das ist ja, wir haben da gegrindet, ja. Also mit diesem Ding, das ist halt auseinandergeschnitten.
Das ist extrem laut.
Unglaublich laut, hat den überhaupt nicht gejuckt, der hat daneben gelegen. Und entsprechend hat der den geliebt, der Hund liebt Menschen, diese Staffordshire sind so toll, wenn du es richtig erziehst. Und deswegen haben sie dann entschieden, okay, ist gut, darf. Und dann haben wir ihn halt abgegeben.
Da war der Hund dann quasi auch happy damit wahrscheinlich, oder?
Ja. Wobei ich dir sagen muss, dass das, abgesehen davon, mich von Leo zu verabschieden, das war wirklich die schwerste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe.
Den Hund abzugeben?
Den Hund abzugeben. Weil du hast den Hund 24 Stunden am Tag mit dir. Ich habe in diesen Hund wirklich Monate investiert, den zu erziehen. Und er hat richtig gut am Ende gehört. Hm. Das war unglaublich. Und diese Liebe, was das Tier dir gibt, das ist auf einem anderen Level. Ich habe nie gedacht, dass ich ein Hundemensch bin, aber das ist einfach einzigartig gewesen. Wir haben, da kommt, weißt du, wir sitzen, ich hatte dann am Ende, habe ich mir, Stühle ist wichtig. Das ist noch eine große Investition gewesen. Stühle. Weil wir haben da ja jeden Abend dran gesessen und ich hatte dann einen Stuhl, der so ein bisschen wie ein Sessel war, weil ich bin ein Schiefsitzer, wenn man so sagen, ich hänge immer meine Beine über die Lehne und habe damit übelst viele Stühle, die wir schon vorher hatten, kaputt gemacht. Ah, und da haben wir gesagt, okay, wir kaufen jetzt einen anderen. Und dann ist er immer abends zu mir reingesprungen. Ich habe da gesessen und gelesen und der hatte halt auf meinem Schoß oder neben mir und hat immer geschlafen. Und das ist einfach diese Liebe, die du für dieses Tier empfindest. Das ist unglaublich.
Das ist, also es klingt auf jeden Fall sehr schön. Aber ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen von dir wissen, wie sonst so die Erfahrungen waren, ich sag mal, außerhalb von den ganzen schönen Hundeerfahrungen, die du gesammelt hast. Wie war so der Travel-Alltag? Wo seid ihr überall rumgekommen? Was habt ihr so Schönes gesehen? Kannst du mal ein bisschen berichten?
Ja, also im Prinzip, ich habe die gesamte Ostküste gemacht. Und dabei haben wir ganz viele verschiedene Stops gemacht. Und was ich dazu sagen muss, warum wir auch am Ende so viele Kilometer hatten, wir sind ganz schön viel von A nach B, nach A nach B, nach A nach B, also ganz weit hin und her gefahren. Weil wir sind zuerst ein bisschen gereist und danach haben wir gearbeitet. Und dann ist Leos Bruder nach Australien gekommen, darin sind wir wieder gereist und dann kam Corona. Und dann konnten wir natürlich erstmal nicht mehr reisen. Aber generell, zu was ich zum Reisen sagen kann, es ist unglaublich. Also, wenn ich einfach mal bloß kurz an die Tiere denke, die ich alle gesehen habe. Ich habe wilde Pferde gesehen. Gigantische Herden. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ne? Total krank. Wir haben natürlich Kängurus. Das erste Mal, wenn du einen Känguru siehst, ist das so voll. Boah! Und irgendwann gehen sie dir richtig auf den Sack. Ja, ich kann auch positiverweise berichten, dass wir nur einen Känguru überfahren haben. Was? Positiverweise in 26.000 Kilometern. Also das ist was, worauf sich eigentlich jeder Backpacker einstellen kann. Das ist nicht die Schuld des Backpackers, sondern wir nennen die Suizid-Kängurus, wenn man es mal so sagen möchte. Die stehen am Straßenrand und gehen mit dem Kopf so mit den Autos mit. Nein, nein, nee. Okay, jetzt. Und dann kannst du nichts machen. Die rennen gerade in der Dämmerung sehr, sehr viel rum. Und dann kannst du da nichts machen. Das ist so einfach. Du hast da auch überall Kängurus. Gerade wenn du ins Outback gehst, wo du dann mehr Kängurus hast, hast du ganz, ganz viele Kängurus, die leider Gottes am Straßenrand liegen. Weil es einfach zu viele sind, um die wegzuräumen. Gleichzeitig, Kängurus gibt es dort wie Sand am Meer. Das muss einem, naja, es ist natürlich schade. Wenn einem das passiert, reagiert man folgendermaßen. Man schaut sich, man hält an, macht Warnblink an, guckt sich das Känguru an. Es ist wichtig, in die Bauchtasche reinzugucken, ob dort ein Baby drin ist. Mhm. Und was, wenn das nicht ist, nimmt man das, zieht es zum Straßenrand. Man braucht das auch nicht unbedingt melden, zumindest nicht in Queensland, New South Wales und Victoria. Und dann ja, ist es traurig, aber das ist passiert. Aber davon abgesehen, um jetzt mal wieder auf ein positives Thema zu kommen, wir waren auf einer Insel, die hieß Fraser Island. Und das ist wirklich das Paradies auf Erden. Also ich kann euch nur sagen, dort wird jeder Backpacker hingehen wollen. Man hat dort die Möglichkeit, entweder eine Tour zu buchen, was 3 Tage sind, wo man sich halt primär die Ostseite anschaut von Fraser Island. Ich kann euch aber empfehlen, wenn ihr ein 4-Wheel-Drive habt, also 4-Rad-Allantrieb, fahrt mit dem auf Fraser Island und fahrt auf die Westseite zum höchsten Punkt, wo ihr mit dem Auto hinkommt. Wir haben dort 2,5 Wochen lang gestanden, in der Zeit, in der Corona passiert ist. Wir haben keinen Empfang gehabt, wir haben davon nichts mitgekriegt.
Oh Gott.
Wir waren im Paradies, wir hatten weißen Strand, klares blaues Wasser. Hinter uns ist ein Süßwasserfluss lang gelaufen. Neben uns standen noch Australier, die Zinnboote hatten, mit denen wir dann zusammen rausgefahren sind und Crabs, also Krabben gefangen haben. Und ich habe einen Oktopus gesehen, zum Beispiel.
Cool.
Wir haben Stachelrochen gesehen, mehrfach. Wir haben auch versehentlich eingeangelt. Aber da kann man nichts machen. Und die Erfahrung, die mir noch am krassesten, auch mit in Erinnerung geblieben ist, auf Fraser Island war, dass wir wahrscheinlich zur Zeit dort waren, als die Schmetterlinge geschlüpft sind. Und dann schon wieder Gänsehaut. Ach, das ist so krank gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin für morgens auf dem Autodach oben, was ja 2,60 Meter Höhe ist, aufgewacht. Und gucke raus. Und da sind Hunderte, Tausende Schmetterlinge. Und die kommen alle aus der Einrichtung quasi auf unser Fenster zu und fliegen dann um uns drumherum. Und das ging die nächste Woche so weiter. Und man ist dann aufgestanden raus und ich bin am Strand lang gelaufen. Und ich habe mich geduckt, damit ich nicht die ganze Zeit Schmetterlinge im Gesicht habe.
Krass. Also das klingt auf jeden Fall traumhaft. Ich wollte gerade schon fragen, was so dein Highlight war an Erfahrungen, also vom Reisen her. Und ich glaube, das war auf jeden Fall dein Highlight, oder?
Eines, ja. Du kannst kein Highlight sagen. Das ist jeder Mensch, den du fragst, der Work and Travel gemacht hat. Du kannst kein Highlight sagen. Es gibt von den wilden Pferden über das Kuschelkänguru, über die Schmetterlinge, über Stachelrochen. Du hast alles mit dabei. Und das ist ja das, was dieses Auslandsjahr so einzigartig macht. Dass du diese ganzen Erfahrungen sammelst und dass du so viele unglaublich tolle Menschen kennenlernst. Das ist einfach das, warum jeder Mensch ins Ausland gehen sollte, der diese Möglichkeit hat. Bei mir war eigentlich auch die Entscheidung, ich bin hier zurückgekommen, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist Corona, ich konnte nicht aus dem Staat raus, weil alle Grenzen geschlossen sind in Australien und habe dementsprechend auch nicht wirklich Arbeit gefunden zu dem Zeitpunkt.
Klar.
Normalerweise ist das sehr, sehr simpel, aber zu dem Zeitpunkt war das ein bisschen tricky, weil ich einfach nicht aus dem Staat raus konnte. Ich habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt nach Deutschland und studiere und komme dann zurück.
Du kannst ja vielleicht noch mal ein bisschen genauer auf dieses Corona-Thema eingehen, weil es vielleicht auch viele Leute interessieren wird, die sich jetzt überlegen, ins Ausland zu gehen. Inwiefern euch das beeinträchtigt hat und wie das dann im Endeffekt dazu kam und, also nicht wie es zu Corona kam, aber dann zu deinem Abschied kam. Und gib da einfach mal so einen kleinen Einblick vielleicht.
Okay, also es hat damit angefangen, dass wir ja auf Fraser Island waren und dann hat Corona richtig angefangen. Und davon haben wir ja wirklich nichts mitgekriegt. Wir mussten, damit wir Empfang haben, eine Düne hochlaufen, die also wirklich gefühlt im 75-Grad-Winkel war. Und dort hatten wir dann ein Fipselchen empfangen. Und das haben wir ja auch bloß sehr selten gemacht, weil wir die Düdung hoch mussten. Und dann haben wir so gehört, okay, jetzt werden in Deutschland Schulen geschlossen. Oje, oje. Dann wurde gesagt, okay, in Australien werden jetzt die Grenzen geschlossen. Und dann haben wir uns entschieden, okay, wir sind hier am schönsten Ort der Welt. Wir bleiben jetzt hier. Und daraufhin sind die Jungs nochmal mit den Australiern, die wir dort hatten, mit dem Boot irgendwie 100 Kilometer ans Festland gefahren und sind dort einkaufen gegangen. Und dann sind sie zurückgekommen und haben uns gesagt, ey Leute, wir glauben, die Welt geht unter. Also auch die Australier haben natürlich total Panik gehabt, haben alles leer gekauft. Mhm. Und dann sind die mit diesem Zinnenboot zurückgekommen, was einen Meter tiefer im Wasser lag.
Vollgepackt mit Essen.
Und dann haben wir das alles wieder da ins Auto, in die Autos reingemacht. Und dann kam die Nachricht, Fraser Island wird evakuiert. Und daraufhin mussten wir von der Insel runter. Und dann haben wir uns gesagt, okay, dann treffen wir uns jetzt wieder mit dem Bruder von Leo, der ja nach wie vor in Australien war. Und sind dann mit dem zusammen ein bisschen rumgefahren und durch Zufall auf einen Caravan-Park gekommen, auf dem wir dann die nächsten 6 Wochen gestanden haben, weil man nicht mehr rumreisen durfte. Also das ist auch ein Problem, was ganz viele Backpacker hatten, dass die ganzen Free-Camp-Spots, wo die ganzen Backpacker normalerweise sind, wurden von der Polizei geräumt, weil das natürlich die Infektionsherde waren und die Hostels. Das war natürlich sehr, sehr unpraktisch für viele Menschen, aber wenn man ein Auto hatte, dann konnte man in einen Caravan-Park gehen und dort stehen. Und wir hatten unglaublich Glück, weil wir standen in dem Mountain View Caravan Park, mache ich gleich mal ein bisschen Werbung, weil die so toll waren. Also wer nach Australien kommt, Vater war vorbei. Der hieß Phil, der das dort quasi managt. Und mit dem haben wir uns auch gleich angefreundet. Wir haben insgesamt waren wir da 8 Wochen, wir sind da immer wieder zurückgekommen. Und wir haben, glaube ich, $300 insgesamt maximal bezahlt. Das ist unglaublich. Vor allem, weil wir zu zweit locker $2,000 pro Monat gezahlt hätten. Und wir waren im Endeffekt 2 Monate für $300, weil wir uns auch mit dem Caravan-Menschen angefreundet haben. Und das war unglaublich. Wir hatten auch gute Freunde, mit denen wir zusammen auf Fraser waren, von denen wir uns dann getrennt haben. Die standen am Straßenrand und da haben die gerade ihr Auto gefixt. Und da ist ein Australier vorbeigefahren, hat umgedreht, zurückgefahren, hat gesagt, ey Leute, wo schlaft denn ihr? Und die so, ey, wir haben gar keinen Plan, wir wissen es nicht. Wisst ihr was? Ich habe 8 Hektar. Kommt zu mir, könnt bei mir auf der Kuhherde, auf der Kuhwiese stehen. Daraufhin haben die 2 Monate lang auf der Kuhwiese gestanden. Also die Australier sind so unglaublich nett. Das kann man sich nicht vorstellen. Und deswegen, da braucht man sich gar keine Sorgen machen, wenn sowas passiert. Es gibt immer eine Lösung. Und die Menschen bieten einem normalerweise auch viel an. Und dann war es so, dass wir ja keine Arbeit gefunden haben. Dann haben wir uns gesagt, okay, jetzt ist das Reiseverbot wieder aufgehoben. Wir fahren jetzt nochmal nach Cairns hoch, falls ich jetzt wieder nach Deutschland gehen sollte. Daraufhin sind wir von Brisbane hoch nach Cairns innerhalb von 3 Tagen. Und dort haben wir dann auch Jackson abgegeben. Dort haben wir uns auch mit unseren Freunden wieder getroffen, die auf der Kuhweide gestanden haben. Und sind dann langsam wieder runtergetingelt. Und dann habe ich mich entschieden, okay, ich fliege jetzt zurück nach Deutschland. Und habe die ganze Zeit...
Wann war das? In welchem Monat bist du zurückgekommen?
Ich bin am 17. Juni. Juli? Welchen Monat haben wir gerade? August, ne?
Ja.
Juli dann. Juli, 17. Juli bin ich zurückgekommen. Und ja, das ist es halt. Du verlierst vollkommen Überblick über die Zeit. Und das ist auch total egal, weil du brauchst es da nicht. Du machst dein Ding und das ist gut so. Und ich habe bis zur letzten Sekunde gehofft, dass ich vielleicht doch noch in Australien bleiben kann, mir ein Jobangebot bekommen. Witzigerweise hat Leo dann am Tag, nachdem ich geflogen bin, das Jobangebot bekommen. Und ich habe mir gedacht, das gibt's doch jetzt nicht. Ja. Aber es ist... Das ist eine Lebensentscheidung gewesen und das ist auch gut so, weil jetzt studiere ich, dann habe ich eine gute Grundlage und dann ist es auch gut so.
Ja.
Das Lustige allerdings war, dass einfach nochmal dies mit diesem Australien zeigt, wie toll das Land ist, dass wir an diesem letzten Tag sind wir nochmal Papageien, das war auch noch nämlich so. Wir sind
ganz wichtig, Papageien.
Papageien, wir sind in den Tambourine Rainforest gefahren und dort sind wir rumgelaufen und ich hatte überall Papageien auf mir sitzen, aber krass, so krass, wenn man dieses Gefühl hat, okay, man steht da und plötzlich sitzt da sich ein Papagei auf den Kopf. Man denkt sich so, hä, was ist denn jetzt los? Auch überall Papageien. Wir haben ja auch, also wie gesagt, mehrfach Free-Camp-Spots genutzt. Ja. Und tausende Kakadus, überall Kakadus. Also ich hasse keinen Vogel so sehr wie Kakadus, weil die wirklich überall sind. Und dort haben wir dann nochmal den Mann, mit dem wir auf Fraser Island waren, die vier Australier, die haben wir dann dort wieder getroffen. Und er hat gesagt, ja, wisst ihr was, kommt bei mir nochmal vorbei. Daraufhin habe ich spontan am letzten Abend, an dem ich in Australien bin, bei dieser Familie nochmal Abendbrot mitgegessen und unglaublich tolle Gespräche gehabt. Und dann habe ich mich von Leo verabschiedet, was auch nochmal sehr schwer war. Also wer in Australien, mit dem man zusammenkommen möchte, macht das. Das ist großartig. Seid euch aber auch den Konsequenzen bewusst, dass wenn es endet, das sehr, sehr schwer ist. Wenn man sich nicht irgendwie auseinandergelebt hat und sagt, also es kann auch sein, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt in verschiedene Richtungen gehen. Das ist auch vollkommen okay. In unserem Fall waren wir jedoch sehr glücklich und ich habe gesagt, okay, ich gehe jetzt trotzdem nach Deutschland zurück, weil ich möchte eine Ausbildung haben. Und in Australien zu studieren war finanziell nicht möglich. Und daraufhin habe ich mich von dem Mann, von dem ich mich liebe, verabschiedet, bin zurück nach Deutschland.
Das ist auf jeden Fall hart.
Das ist mega hart. Würde ich auch niemandem empfehlen. Das ist furchtbar, furchtbar. Furchtbar, furchtbar.
Okay, wir haben jetzt schon von dir so ein umgangsloses Thema ein bisschen aufzulockern. Wir haben von dir jetzt schon so eine kleine Lebensweisheit, einen kleinen Tipp mitbekommen. Gibt es sonst irgendwelche Tipps, die du Leuten mitgeben würdest, die vorhaben, ins Ausland zu gehen?
Geht entspannt ran und seid euch sicher, dass es gut werden wird. Also egal in welcher Situation ihr seid, es gibt immer eine Lösung. Und wenn ihr kein Essen mehr habt, das ist kein Problem. Fragt einfach jemanden, die werden euch mit hundertprozentiger Sicherheit Essen geben, wenn ihr irgendwie so ein Problem habt. Egal was ihr habt, einfach fragen. Also es war auch, unser Auto war kaputt, um das wieder zu unterstützen. Ich habe ganz viele Geschichten in diese Richtung. Wir wurden abgeschleppt und dann standen wir in der Stadt und sind zum Mechaniker gebracht worden. Und der hat sich das Auto angeguckt, hat gesagt, okay, hat nicht mehr mit uns geredet, ist sofort ans Telefon, hat Toyota angerufen und gesagt, ich brauche das am Monat Expresslieferung, am Montag, weil die sonst zugemacht haben. Danach hat er sich mit uns unterhalten und wir haben so gesagt, naja, okay, wir können mit dem Auto nicht wirklich fahren, weil hinten unsere Rückachse, ist Öl rausgekommen, damit kannst du nicht fahren. Und er hat gesagt, wisst ihr was, ich habe da ein Stückchen Land, holt das Auto dahin, da könnt ihr stehen für die nächsten 3 Tage. Es gibt immer eine Lösung. Und generell den Menschen gegenüber offen sein. Weil selbst wenn man im ersten Moment jemanden, man steckt Menschen immer gleich in eine Kiste. Offen sein, den Menschen kennenzulernen, den man da vor sich stehen hat. Weil ich habe auch, also meine Freunde, die ich da gefunden habe im Ausland, sind primär, ich glaube, Ü25, auch Leo ist 25. Und das sind genau die Menschen, von denen du dann richtig, richtig krasse Lebenserfahrungen kriegst, mit denen du unglaubliche Gespräche führen kannst. Und ich würde außerdem sagen, wenn ihr jetzt direkt nach Australien geht, nicht bloß in die Städte, geht auch in das äußere Land, weil das ist natürlich unglaublich schön und also naturtechnisch, und geht nach Western Australia. Das ist wichtig, geht nach Western Australia, weil Ostküste macht jeder, Westküste ist viel schöner. Das kann ich eben sagen.
Das heißt quasi offen sein und an die Westküste gehen.
Genau. Das sind deine Tipps. Ganz genau. Ja, kann man dazu nicht sagen, wirklich. Man muss sich darauf einlassen. Das ist die Hauptsache, was man machen muss.
Alles klar. Hast du noch irgendwelche Fragen, die du noch loswerden willst?
Du hast auch schon viel gefragt, was ich noch fragen wollte. Deswegen fällt mir eigentlich gerade nichts ein. Also ich finde, es klingt einfach alles richtig cool, auch mit den Kontakten, die du alles geknüpft hast. Weil einer meiner Fragen war einfach gewesen so, ja, wie hast du Kontakte gefunden? Wie hast du Freunde gefunden? Oder trifft man nur Work-and-Traveler? Oder wie kriegt man das hin, dass man sich dann vielleicht auch mit Australiern anfreundet oder so? Aber wie du das jetzt schon erzählt hast, ist meine Frage eigentlich schon beantwortet. Im Sinne von, dass das alles einfach so automatisch passiert und...
Ja, kommt auch ein bisschen drauf an, weil wenn du dich primär in Hostels aufhältst, wirst du primär dich mit Work-and-Travel-Leuten umgeben. Du wirst primär Leute haben, die nicht Australier sind. Das ist auch okay. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte wirklich Australier kennenlernen, dann sprichst du einfach mal Australier an und generell kennenlernen. Sprich die Leute an. Das ist das Einzige. Lächle, geh auf die Menschen zu. Das ist noch ein Tipp. Geht aus eurer Komfortzone raus. Weil das macht das Jahr großartig. Die schönsten Momente, die ihr haben werdet, sind ungeplant. Siehe Jackson. Also, genau das ist das.
Dann hätte ich noch eine allerletzte Frage an dich, die ich jedem immer stelle. Und zwar würdest du es nochmal machen?
100%ig. 1 Milliarde %ig. Also, das war jetzt auch mein Plan. Wäre Corona nicht gewesen und hätte ich mich nicht entschieden, nach Deutschland zurückzugehen, wäre ich weiterhin in Australien geblieben. Mhm. Ich hatte großartige Menschen, großartige Arbeitsmöglichkeiten. Und ich vermisse Australien und Jackson und Leo jeden Tag, den ich hier bin. Und es ist hart.
So. Aber du würdest es auf jeden Fall wieder machen. Und du hast ja dann auch die Chance, das alles wieder zu erleben.
Ja.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen dafür. Ich hoffe, dass alles so wird, wie du dir das wünschst und wie du dir das vorstellst. Ansonsten würde ich mich jetzt erstmal verabschieden und möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für die wunderbare Folge, die wir hier heute gezaubert haben, weil es doch sehr, sehr viele coole Geschichten sind bei rumgekommen, auch Geschichten, die ich sonst noch nie gehört habe irgendwie. Dann war es ganz, ganz Neues. Deshalb vielen, vielen Dank, dass ihr beide da wart. Und ich würde mich jetzt verabschieden und sage Tschüss vom Bildungsdoc-Podcast und bis zu einer nächsten Folge. Ciao.